Guten Morgen, lieber Robert. Die Woche steht für mich unter dem Zeichen des Weihnachtssterns. Das soll heute Thema sein. Aber wir haben ja schon im Vorfeld besprochen, es kam letzte Woche, glaube ich, eine Dokumentation oder eine Reportage, wie auch immer man das nennen möchte, auf YouTube von einem Kanal aus dem Funk-Konglomerat, wo es um ImmoScout24 ging. Und das ist natürlich was mich und dich, glaube ich, auch so ein bisschen beschäftigt, wo ich heute mal mit dir drüber reden möchte. Aber lieber Robert, wir haben den 23. Dezember, bevor wir reinsteigen, kurz vor Weihnachten, wo bist du? Du bist nicht zu Hause.
Nein, ich bin zur Familie gepilgert, um die IT-Probleme zu lösen. Das moderne Weihnachtsmärchen. Nein, ich bin im Odenwald. Grüße aus dem Odenwald, aus dem wunderschönen Odenwald. Tatsächlich freue mich, dass wir heute schon aufnehmen am Vormittag. Wenn ihr die Folge jetzt hört, dann hoffentlich nicht kurz vorm Weihnachtsessen, weil wenn die rauskommt, ist ja der erste Weihnachtsfeiertag. Aber nee, ich freue mich, dass wir das jetzt machen, denn dann kann ich heute Nachmittag hier noch ein bisschen durch die Wälder des Odenwalds laufen und das ist tatsächlich, also ich finde es hier echt schön und es mal eine Abwechslung von zu Hause. Von daher, ja, du bist meine letzte Amtshandlung quasi vor Weihnachten.
Ich bin eine Amtshandlung, sehr schön. Beschwer dich nicht darüber, dass du der Familie Computer erklären musst. Denk immer dran, sie haben dir früher beigebracht, einen Löffel zu benutzen.
Wenn
und ein Löffel ist leichter als ein Computer.
Wenn du wüsstest.
Doch, du kannst Löffel benutzen, das habe ich schon gesehen. du sagst gerade durch die Wälder laufen, das heißt, die Abnehm-Challenge ist bei dir im vollen Gange, ja?
Mal mehr, mal weniger, aber ich schaffe ein bisschen Platz, um dann wirklich zu langen zu können, weil, also für mich ist tatsächlich, also Geschenke brauche ich nicht, aber für mich ist einfach das Essen wirklich das Highlight. Also einmal im Jahr richtig gut, ganz mit Rotkraut und Klößen und wir machen Maroni-Suppe und ach, also das ist tatsächlich, also das Ganze ringsrum, das ist mir eigentlich relativ schnuppe, aber das Essen ist für mich das Highlight. Da freue ich mich drauf und halt natürlich auch mit den anderen mal runterkommen und mal nichts machen. Ich freue mich gerade, ich habe Inbox Zero, also tatsächlich keine E-Mail offen, kein Task offen und da freue ich mich einfach jetzt auch mal so nichts zu machen. Ist mal nach einem Jahr, was wirklich sehr schön war, aber auch sehr anstrengend, einfach, ja, fetzt, würde ich sagen.
Ich finde das, also das Ganze, was du gerade sagst, das Jahr war anstrengend. Diese ganzen Themen, die wir betreuen, KI, Automatisierung etc., ne? Die sparen natürlich unterm Strich Arbeit. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die uns als Dienstleistern gerade auch sehr viel Arbeit machen, weil wir uns natürlich auch sehr schnell da reinfuchsen müssen. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass jeden Tag irgendwie ein neues Tool kommt, was man kennen muss oder können sollte. Das war schon ein heftiges Jahr. Es ist schon viel passiert. Wenn du überlegst, wo wir gestartet sind, da war ja Anfang des Jahres war Make und NNN mehr oder minder gerade ja nicht im Kommen, doch schon im Kommen. Schon im Kommen, so in der Masse.
Im Durchbruch.
Und wo wir jetzt stehen, das ist schon krass.
Ja, definitiv. Also wenn du so willst, NNN, Make und so weiter, es nimmt viel Arbeit ab, beziehungsweise es kann viel Arbeit abnehmen, aber jetzt sind wir ja schon fast wieder im agentischen Zeitalter, also wo das also nicht übersprungen ist, beides hat seine Berechtigung natürlich, aber tendenziell geht das schon deutlich mehr in die Richtung Agenten jetzt. Also
ich hab das die Tage gehört in einem Podcast vom Markus von McGrundriss, da war der Alex zu Gast von Area Butler. Und der Alex hat das, der hat ja diese Art, er kann ja Dinge sehr gut erklären. Und ich mochte das ja gerne, wie gesagt, irgendwie 6 Stufen, ich krieg's nicht mehr ganz um, 6 Stufen der KI-Nutzung. Mhm. Stufe 1 ist ungefähr, ich habe noch nie was davon gehört. Stufe 2 ist, ich nutze ChatGPT wie Google. Stufe 3 ist dann, ich habe mir mal einen eigenen Assistenten gebaut. Stufe 4 war dann, ich habe mal mit Make und NNN irgendwie rumexperimentiert und sowas. Es ging dann immer weiter bis Stufe 6, wo es dann darum ging, ich habe einen vollumfänglichen Workflow mit mehreren Assistenten und Agenten, die zusammenarbeiten. Das fand ich eine ganz schöne Beschreibung, wo viele Leute stehen, dass viele ChatGPT eben noch falsch nutzen, oder was heißt falsch? Simpel nutzen, ne? Und noch nicht die volle Power ausschöpfen. Mal gucken, was da 2026 kommt, ich bin echt gespannt.
Wirklich, ich habe tatsächlich, ich hatte letzte Woche mein Langdoc-Webinar mit vielen tollen Teilnehmern und Ich denke, da sind so ein paar auf den Trichter gekommen. Also gerade, was man machen kann, wenn man es halt ohne Bedenken bezüglich Datenschutz oder sowas halt nutzen kann, wo man dann halt wirklich auch erst in die richtige Nutzung reinkommt, mit den Integrationen zu PropSec, zu Publer, zu OnOffice, zu was auch immer. Also das ist sehr gut angekommen und das ist dann halt die Praxis quasi, ne? Also mal so bei ChatGPT was reinhauen und dann kommt was raus, so ein Social-Media-Pöstchen oder sowas oder eine E-Mail beantworten, das ist das eine, aber das dann halt auch in seinen täglichen Arbeitsablauf mit zu integrieren, um da halt Zeit zu sparen. Da sind wir noch auf dem Weg, der noch dauern wird, denke ich, aber die Leute machen sich auf den Weg.
Habe ich auch die Woche gelesen, dass im durchschnittlichen deutschen Unternehmen 2 Stunden pro Tag mehr an Arbeit hinzukommen durch KI-Nutzung? Was vollkommen widersinnig ist, aber weil eben KI noch nicht sinnvoll genutzt wird, noch zu wenig Schulung, noch zu wenig Planung dahinter steckt. Und dadurch dauert es dann manchmal länger, weil die Ergebnisse aus KI wirken ja immer alle toll. Also was du gerade gesagt hast, so ein Social-Media-Post, den habe ich hier binnen von 3 Sekunden parat. Der ist aber halt scheiße, wenn ich ihn nicht vorher auf mich trainiert habe etc., ne?
Es fängt ja schon an, dass zum Beispiel, wusste ich gar nicht, dass es so verbreitet ist, aber dass in einem Unternehmen quasi jeder seinen eigenen ChatGPT-Account zum Beispiel hat. Also, dass die gar nicht miteinander arbeiten. Dass die wirklich da bei 10 Mitarbeitern oder Mitarbeitern, dass die 10 verschiedene Systeme haben, die nicht miteinander sprechen, die nicht miteinander abgeglichen sind, die nicht gleich angelernt sind und so weiter. Also auch deswegen bin ich ja so, oder wir, so ein Fan von Langdoc, weil ich das dort sehr, sehr einfach halt umsetzen kann, ohne halt großartig IT zu können oder was auch immer, sondern dort ist das ja quasi bei Design schon vorgegeben. Und ich freue mich auf 2026. Das wird auf jeden Fall viele, viele coole Sachen geben.
Ja, Thema Abnehmen-Challenge. Ich bin dir, glaube ich, noch ein bisschen hinterher, aber ich habe mir ganz fest vorgenommen, ab Samstag. Ab Samstag, dann ist Weihnachten vorbei. Dann beginnt der Tag mal wieder mit Sport, dann beginnt der Tag mal wieder mit Gehen und all sowas.
Wir haben Gähnen. Ja, ein bisschen Zeit. Ja, mit Gähnen fängt es bei mir auch an.
Mit Gähnen, okay.
Nein.
Ich weiß gar nicht, ob du diese... Achso, Entschuldigung.
Nee, Abnehm-Challenge. Ich bin immer mal wieder dran. Ich darf jetzt wieder Sport machen und da freue ich mich auch drauf. Aber jetzt über Weihnachten ist natürlich Quatsch, damit großartig anzufangen, weil wissen wir alle, wir essen und dann ärgern wir uns nur. Deswegen, ich bin auch glücklich, dass ich hier keine Waage habe. Also von daher. Aber danach geht's los. Die Wettkämpfe sind gebucht und Anlauf nehmen, ne?
Das ist vernünftig. Ich freue mich aufs Raclette morgen. Das ist alles mit Käse überbacken, was irgendwie auf dem Tisch steht, vom Weihnachts-Nikolaus über die Kartoffel, über das Fleisch.
Es kann Käse keine Liebe sein, wenn man es nicht mit Käse überbacken kann.
Nichts wird schlechter durch Käse und Bacon.
Stimmt. Naja, gut, Bacon ist
das
nicht
ist
so einfach,
aber kein,
Käse ja.
Kein Nahrungsmittel wird dadurch schlechter, dass man es mit Bacon und Käse überbackt.
Erdbeertorte, Käse.
Überraschenderweise für dich habe ich mich ja diesmal vorbereitet.
Und ich bin begeistert. Ja, das ist...
Ich habe letzte Woche, ging das ja so ein bisschen durch Social Media in unserer Bubble, ich nenne es jetzt Dokumentation, meine innere Einstellung zum Wort Dokumentation und diesem Format ist jetzt mal dahingestellt. Es gab ein Video auf YouTube von einem Funkkanal, Funk, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ist so ein Konglomerat von Social-Media-Kanälen, die haben über ImmoScout24 gesprochen. Was ja grundsätzlich erstmal gar keine schlechte Idee ist. Ne, man kann ja über vieles reden, da bin ich ja mal ein großer Fan von und man kann ja auch über alles berichten. Ich hatte tatsächlich ein Problem mit dieser Dokumentation. Sage ich ganz
offen. Ich habe sie nicht geguckt, deswegen muss man mich ganz kurz abholen, worum es da geht.
Ich hole dich und alle ab. Die Doku ging darum, wie Scout24 sein Geld verdient. Hatte verschiedene Ansätze. Zum einen den Ansatz, wie es mit dem Privatkunden Geld verdient. Da ging es um das Thema Plus-Mitgliedschaft zur Wohnungssuche und. Den Teil würde ich gerne heute außen vor lassen, weil da bin ich nicht tief genug drin, um mir da eine Meinung zu bilden. Mhm. Dann ging es aber auch darum, wie Scout mit dem Immobilienmakler Geld verdient. Und das ist ja jetzt erstmal... Ich glaube, wir können alle über Scout reden und jeder hat seine Meinung. Und ich glaube, es gibt Firmen in der Branche, die besser gediegen sind als der ImmoScout24-Konzern oder der Scout24-Konzern. Nichtsdestotrotz ist jeder Makler bei ImmoScout. Also ich kenne die wenigsten, die nicht da sind. Warum? Warum glaubst du, dass so viele Makler beim Scout inserieren, obwohl sie eigentlich doch mehr oder minder, wie in dieser Doku auch, wir kommen da gleich noch genauer drauf zu, nur über den Scout schimpfen?
Also erstmal, ich kenne tatsächlich inzwischen einige, die nicht mehr beim Scout sind und damit sehr, sehr gut fahren, auch schon seit Jahren. Also von daher, das ist so nicht. Geschimpft wird natürlich, auch wahrscheinlich nicht zu Unrecht, über die doch teilweise sehr willkürlichen und massiven Preiserhöhungen, also Vertragskündigung und dann mit plus 50% zum Teil und sowas. Und diese gefühlte, aber ich sage bewusst gefühlte Machtlosigkeit, weil man ja angewiesen ist darauf. Und dann sage ich halt, eigentlich nicht. Also es gibt auch ein Leben ohne Scout, das beweisen doch inzwischen immer mehr Makler, die das halt nicht mitmachen wollten und so weiter. Wie gesagt, ich habe die Doku nicht gesehen, aber ich vermute, es geht in die Richtung um Preispolitik, um Vormachtstellung und so weiter. Nö, also ein Leben ohne Scout gibt es oder ist möglich, aber die meisten scheuen sich, glaube ich, vor dem Schritt. Also wagen den Schritt noch nicht und gehen dann doch lieber in die Verträge rein, weil sie wissen, dass vom Scout halt als die, ist ja schon das führende Portal in Deutschland, kann man sagen, oder? Immowelt weiß ich jetzt nicht.
Definitiv.
Also es kommt ein bisschen auf die Region, glaube ich, auch drauf an. Also bei uns unten am See ist zum Beispiel Immowelt stärker als ImmoScout. Also wenn ich da nach Immobilien suche, gehe ich in Immowelt, weil ImmoScout ist nicht so befriedigend. Aber grundsätzlich kann man wahrscheinlich bundesweit schon sagen. Ne?
Bundesweit ist das definitiv so. Also in der Doku waren so ein paar Kernpunkte drin. Ich konzentriere mich jetzt mal nur auf dieses Makler, auf unser Maklergeschäft. Ne? Ich will nicht über diesen Privatbereich reden, da bin ich zu wenig drin. Zum einen wurde gesagt, der Scout hat, und das ist in den Marktberichten öffentlich einsehbar, von daher wird nichts Neues verraten, 61% operative Marge. Formulierung, eine fucking Gelddruckmaschine. die Formulierung komme ich gleich noch zu. Ja, das ist die heutige Zeit, die ist dann so. Dann wurde kritisiert Leadverkauf an Makler, also Datenhandel. Dann Bewertungstools wie Sprengnetter, dass die zum Scout-Konzern gehören. Und ganz neu natürlich Scout One System. Also ganz neu, ich glaube dieses Jahr so ein bisschen hochgekommen, Scout One System. Für die, die es nicht kennen, ein All-in-One-Package. Ich sage immer liebevoll, ist ein Franchise-System. Ohne Franchise-System, du darfst deine eigene Marke behandeln, hast aber dafür für gutes Geld ein Gesamtpaket an Tools aus dem Scout-Konzern, die du nutzen kannst. Und was ja in den letzten Jahren ImmoScout bzw. Scout24 hervorragend gemacht hat, ist eine Ökolandschaft, ein Ökosystem einzukaufen, was wirklich dem Makler vollumfänglich zur Verfügung stehen kann. Das ist dieses One System, die Idee dahinter. Nochmal von mir vorneweg, meine Meinung dazu kommt gleich noch. Also meine Meinung zu den ganzen Sachen, das ist erstmal nur faktenbasiert. 61% operative Marge. Du kommst selber aus dem Tech-Bereich, ich aus dem Tech- und Consulting-Bereich. Ich finde 61% operative Marge ist jetzt erstmal was, wofür man ein Unternehmen durchaus auch mal loben darf, oder? Also 61% operative Marge finde ich nicht so schlecht.
Ach, wer wünscht es sich nicht? Also kann man durchaus als Erfolg nehmen. Es ist halt immer die Sache, mit was mache ich das? Also ich sag mal, die Mafia hat auch eine ordentliche Marge, deswegen ist das Geschäftsmodell aber jetzt nicht unbedingt erstrebenswert. Ich möchte jetzt nicht die beiden miteinander vergleichen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein, nur ich sage halt, die Marge ist eines, aber mit was ich es mache, ist halt das andere. Und im Tech-Bereich sind die Margen tendenziell sehr hoch. Das ist der Aufwand oder auch im Service-Bereich. Das ist nun mal so. Du hast halt Ausgaben für Infrastruktur, für Service, für also das ganze Thema Menschen bezahlen und so weiter. Das ist halt sehr hoch, aber grundsätzlich, wenn der Code einmal geschrieben ist, dann muss er halt geupdatet werden, aber er läuft erstmal eine ganze Weile. Es ist nicht eine Maschine oder sowas, wo ich immer Diesel reintanken muss oder sowas, damit die läuft, sondern es läuft einfach quasi. Von daher, ja, nee, also Marge, ich denke, da gibt es Unternehmen, wenn wir mal über den Teich gucken, die da noch deutlich mehr haben, oder?
Da bin ich mir, ich habe mal ein bisschen geguckt, das ist so. Scout ist ja jetzt seit neuestem im DAX und mit Sicherheit ist die 61% operative Marge ein Grund dafür, dass sie da reingekommen sind, auch über die Jahre. Ich habe ein großes Problem damit, dass wir in Deutschland, und da werde ich jetzt mal ganz, ganz alter weißer Mann, darüber lästern oder uns beschweren, wenn jemand so eine Marge hat. Ich glaube, jeder von uns hätte das Ziel, diese Marge zu haben. Also 61% operative Marge würde, glaube ich, auch jeder Makler gerne nehmen. Von daher, für mich ist es tatsächlich auch so ein Thema, da geht es dann um das Geschäftsmodell. Ist halt ein Softwarehaus und ein Softwarehaus ist 61% gar nicht so verrückt. Wie groß die Einnahmen sind um die 61 und wie viel der Kuchen dann ist mit den 61%, das ist da wieder ein ganz anderes Thema. Das ist tatsächlich so ein Punkt. Geld verdienen ist nicht verwerflich mit einem guten Produkt. Da bin ich der festen Überzeugung, das ist so. Geld verdienen wollen wir alle, unterm Strich. Wir haben aber auch letzte Woche darüber gesprochen, es geht um Mehrwert schaffen, um Wohlfühlen, um Vertrauen. Ob das jetzt die Worte sind, die mir da in den Kopf kommen, weiß ich nicht. Dann das Thema Lead-Verkauf. Ist ja eigentlich genau dein Thema. Lead-Verkauf, warum kaufen Makler Leads? Was glaubst du, warum?
Um weiterarbeiten zu können natürlich. Also um Aufträge zu generieren. Das ist ja quasi keine Immobilien im Bestand. Habe ich keine Chance, die zu verkaufen und Geld zu machen.
Muss ich Leads kaufen?
Nö.
Also ich sage ja tatsächlich, ja, muss ich, weißt du. Ich bin immer der Meinung, dass man eine gewisse Mischung drin haben sollte, eine gewisse
Beimischung
von gekauften Leads, um die Pipelines vollzuhalten. Ne? Aber wenn ich jetzt dran denke, was du tust, auch du kannst mit dem, was du tust, auf Dauer Leads generieren. Nicht so schnell wie ein Leadkauf, aber auf Dauer kannst du Leads generieren.
Ja gut, Leadkauf ist ja quasi, da nehme ich den Vorsprung der Plattform quasi mit, die ich selber vielleicht noch nicht habe. Deswegen, also wenn jemand kurzfristig Leads haben möchte oder braucht, dann sage ich immer, kauf es. Weil das wirst du selber nicht erreichen. Ja. Keine Chance, egal mit welchem Budget. Geht es aber darum, dann irgendwann mal eine sinnvolle Mischung zu haben. Also einen Teil generiere ich selber, einen Teil kaufe ich, einen Teil über Empfehlungen und so weiter. Das ist eigentlich die beste Variante.
Ich finde, der Leadkauf ist auch ein guter Einstieg in die Branche, um ehrlich zu sein. Also ich finde, es gibt wenig Branchen, beziehungsweise wenig Branchen, die ich kenne, wo man sich tatsächlich in Anführungsstrichen so gut einkaufen kann. Ob das gut oder schlecht ist, sei auch wieder dahingestellt. Ne? Aber nehmen wir mal an, willst Makler werden und hast Betrag X auf der hohen Kante und kaufst dir für 5.000 Euro Leads, da wirst du ein Geschäft draus generieren. Da bin ich mir ganz sicher, wenn du es nicht ganz doof anstellst. Und aus jedem Geschäft kann ein Folgegeschäft werden, aus jeder Besichtigung kann ein Folgegeschäft werden, mit sauberen Follow-ups, mit richtigem Arbeiten. Und dann ist dieser Leadkauf ja auch durchaus legitim. Ich finde, nur man darf halt sich nicht abhängig machen, da sind wir uns beide aber, glaube ich, einig. Mhm. Weil das ist dann irgendwann, ich mache mal gerne den hier, das ist das Frankfurter Klatschen. Das ist diese, wenn man dann immer wieder neue Leads braucht, um am Leben zu bleiben, das haben wir in den letzten Jahren auch diverse Immobilienunternehmen, große Immobilienmaklerunternehmen gezeigt, dass das ein Problem ist, wenn ich mir Umsatz kaufe, dauerhaft. Aber ich finde immer so eine gewisse Beimischung, 20-30% des Umsatzes aus Lead muss sein, darf sein, sollte sein.
Das ist das Grundrauschen. Plattformen
wie okay, Entschuldigung.
Das ist das Grundrauschen, ne? Also einfach
so ein Sicherheitsanker.
Ne? Es gehört einfach mit dazu, es ist auch nicht schlimm, aber es darf nie der einzige Fokus sein, weil dann machst du dich halt wieder abhängig und jetzt haben wir ja quasi das, was passiert, wenn die Plattform sagt, nö, du nicht mehr oder für dich kostet es jetzt mehr oder sowas, dann habe ich halt ein Problem und wenn ich das dann ausgleichen kann durch die anderen Kanäle oder durch die anderen Quellen, dann ist das natürlich perfekt.
Okay, was sind andere Kanäle? Für mich ist es Lead-Generierung über Social Media, über Ads, über SEO, über Lead-Kauf, ganz klar, Leads kaufen. Das sind für mich wichtige Dinge. Was ich immer wieder sehe, was im Moment, finde ich, übersehen wird, ist Vereinsmitgliedschaften, Netzwerk, WhatsApp-Status, Plakate, Flyer etc., also Offline-Marketing. All das sind ja Quellen, wo du Leads her generieren kannst.
Empfehlungen ist immer noch bei den meisten das Größte.
Und auch das Wichtigste.
Ja.
Also, was gibt's Besseres, als empfohlen zu werden? Auch alleine für die Einfachheit des Vertragsabschlusses nachher. Also, ne, wie schnell komme ich an den Auftrag, wenn mich jemand empfohlen hat?
Ja.
Wenn ich dir jetzt sage, hör mal, der und der Makler, mit dem habe ich gute Erfahrungen, ruf den mal an, dann bin ich mir relativ sicher, dass du ihm den Auftrag geben wirst, wenn er dich nicht komplett verärgert.
Definitiv.
Weil da ein gewisses Grundvertrauen ist. Und das ist ja was, Empfehlungsgeschäft wird viel zu wenig noch gespielt. Da kommt vielleicht im Q1 ja vielleicht was Spannendes auf den Markt. Warten wir mal ab. aber tatsächlich, dieses Thema Leadkauf wurde dann hier hart kritisiert, dass Datenhandel ja nicht geht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, naja, wir als Leute in der Immobilienbranche, als Immobilienmakler dürfen den Lead-Verkauf halt nicht kritisieren, weil wir müssen Leads kaufen und wir werden Leads kaufen. Und das tun Immowelt, das tut Kleinanzeigen glaube ich nicht, aber Immowelt, Hausfrage, Wattfox, wie sie alle heißen, das tun ja noch tausend andere. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, da hatte ich dann ein Thema mit.
Ja, also Kritisierung von Datenhandel ist immer die Frage, was wird gehandelt und wie wird es gehandelt, aber im Endeffekt, alles, was digital passiert, ist ja Datenhandel und wenn du was kostenlos kriegst, ist es immer so, wenn das Produkt kostenlos ist, dann bist du das Produkt. Ne?
Schöner
Weil,
Satz.
Wenn du was kostenlos kriegst, dann werden halt einfach deine Datenströme abgefangen, um daraus zu lernen oder was auch immer. Das beste Beispiel ist doch, wenn ihr das Capture macht von Google mit such doch mal alle Fußgängerüberwege, suche alle Bilder mit Katzen und so weiter. Ich meine, das ist kostenlos, ja, und ihr lernt einfach die KI an. Ne? Und das andere ist Datenhandel, jeder Cookie-Consent. Ich meine, geh mal auf, keine Ahnung, auf irgendein Portal oder sowas und dann grüßt dich da der Cookie-Consent und dann liest er den mal genauer durch und dann steht da so, wir und unsere 783 Partner würden Ihnen gerne bla bla bla. Da denke ich mir auch so, okay, 783 Leute, die hier noch irgendwie an meinem Surfverhalten mit partizipieren. Ja, also gut.
Und jetzt werde ich mal böse und nehme mal dich und Elias auch mit rein. Also auch ihr arbeitet mit Cookies, mit Pixeln, mit was weiß ich nicht. Ne? Das tun wir ja alle unterm Strich.
Ich schon, Elias nicht.
Auch wir arbeiten. Okay. Aber auch wir versuchen ja Leute in Funnels zu kriegen als Makler. Ja. Der klassische Bewertungsfunnel, den jeder noch hat. Oder die klassischen Ratgeber, die diverse Anbieter wie BotImmo und sonst wer da draußen rausgeben. Und Preo hat das auch. Wir arbeiten ja alle mit dieser Logik, Leute, die Daten der Leute zu kriegen. Und dann versuchen wir, was zu verkaufen. Du hast gerade gesagt, wenn du etwas kostenlos ist, bist du das Produkt. Ich denke gerade an die Wertermittlung.
Ja.
Ne, ich biete eine Wertermittlung an, eine kostenlose. Das ist für den anderen kostenlos, aber natürlich habe ich dafür alle seine Daten, also ist er das Produkt.
Es ist ja im Endeffekt genau ein Tauschgeschäft. Es ist ja,
genau.
Ne, ich gebe meine Daten und bekomme was dafür. Ne? Wenn ich dafür nicht bereit bin, dann darf ich das nicht ausführen. Aber dann bekomme ich halt die Dienstleistung auch nicht im Zweifelsfall. Und da ist ja das Schöne.
Erich Mielke ärgert sich bis heute, dass er 50 Jahre zu früh gelebt hat.
Nee, aber ich kann ja auch anrufen. Ich bin ja nicht gezwungen, das auszufüllen. Ich kann ja anrufen und dann bekomme ich die Auskunft im Zweifelsfall auch. Ne?
Ja, ich mag es, wenn die Daten im CRM sind, aber ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja, gut, aber natürlich mag ich das auch, wenn die Daten im CRM sind, aber das ist ja dem Kunden egal.
Ja, das ist so. Das ist
am
so.
Ende müssen die Kontakte im CRM sein, definitiv. Aber dem Kunde ist es doch egal, ob der anruft, ob der die Wertermittlungsstrecke ausfüllt, ob der einen Ratgeber downloadet oder was auch immer. Hauptsache, der kommt zu uns. Das ist das Ziel des Maklers. Und der Kunde, dem soll geholfen werden oder der will geholfen werden. Und ich muss ihm das Angebot machen, was für ihn interessant ist, dass er das tut.
Ja. Also grundsätzlich, wenn wir das einfach hören, da geht es natürlich dann beim Scout um Milliarden, also eine Marktkapitalisierung, ich glaube, irgendwo von jenseits der 5 Milliarden Euro. Das ist natürlich alles sehr, sehr groß. Und das ist auch was natürlich dann die Aufmerksamkeit erregt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es halt nicht verwerflich, mit einem guten Produkt Geld zu verdienen. Und dass Immobilien-Scout als Portal es geschafft hat, ein gutes Produkt zu sein, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber streiten. Oder?
Also ich streite mich definitiv nicht mit dir, weil ehrlich gesagt ist es mir wurscht. Scout kann das beste Portal sein, die können die beste Arbeit machen und so weiter. Natürlich lese ich mir auch Sachen von denen durch, weil die haben einfach ein gutes Marketing, keine Frage. Aber am Ende des Tages, meine Kunden sind meine lieben Makler. Und für die bin ich da.
Genau.
Und wenn ein Makler sagt, hier, können wir nicht mal gucken, was können wir von ImmoScout lernen, dass wir das für uns umsetzen, dann werde ich kreativ und dann habe ich Spaß dran. Deswegen, also.
Was kann man denn von Scout lernen?
Ach, alleine so das Minimale ist zum Beispiel, es lohnt sich, den Newsletter zu abonnieren, nicht weil er inhaltlich irgendwie was Neues bringt oder sowas für die Leute, aber alleine die Headline, der Betreff der E-Mail und sowas, da kann man schon einiges rausnehmen, was man für sich auch mal nutzen kann. Ne? Viele nutzen ja noch gar keinen Newsletter und die es nutzen, die verpassen einfach Chancen ohne Ende, weil es ödet einfach an, die Betreffzeilen. Wenn man dann aber doch mal ein bisschen pushiger wird, so wie es halt zum Beispiel Scout macht, und die machen das gut da tatsächlich an der Stelle, dann kommt da halt auch was bei rum. Ne? Und deswegen, also auf solche Sachen gucke ich. Aber ansonsten, ob der jetzt kritisiert wird oder nicht, das steht nicht in meiner Macht. Das ist mir auch ehrlich gesagt, wie gesagt, egal. Wenn ich aber was für meine Kunden mitnehmen kann, dann immer gerne. Also.
Ich finde, man kann da sogar noch viel, viel mehr lernen. Eine eigene Plattform, ein eigenes Ökosystem als Makler aufzubauen, wo das CRM dann der Zentrale ist. Also eigene Datenbank aufzubauen mit Suchkunden, mit Interessenten, mit Eigentümern, mit Kapitalanlegern. Sein CRM so zu nutzen, dass es mir eine eigene Plattform bietet, dass ich vielleicht schon, bevor ich in irgendein Portal gehe, die Immobilie anbieten kann. So als allererstes mal, dass ich eine saubere gepflegte Suchkundendatenbank habe, dass ich sauber gepflegte Kapitalanleger drin habe, dass ich sauber gepflegte Eigentümer habe, denen die ja wieder was Neues suchen. So die Datenbank aufzubauen. Woher haben wir denn alle die Idee des Bewertungstools? Wer hat denn damit angefangen? Also ehrlich müssen wir ja mal sein. Wer hatte die erste Bewertungsstrecke im Internet? Das war Immobilien-Scout. Das waren die Ersten, die gesagt haben, bewerten Sie Ihre Immobilie und jetzt geben Sie Ihre Kontaktdaten ein. Wenn ich auf Makler-Website unterwegs bin, ich sehe das heute überall. Diese Lead-Generierung.
Nicht gut umgesetzt meistens, aber ja.
Anderes Thema, aber zumindest in der Grundidee. Ne? Daten selber smart nutzen. Die Daten, die jeder Makler, also ein CRM hat im Zweifel zwischen 2.000 und 50.000 Kontakte, die gut gepflegt sind. Diese Daten daraus kann man aber nutzen. Und das ist ja das, was der Scout final macht und was wir, glaube ich, da auch wirklich lernen können und sagen können. Quartalschecks einbauen, was DSGVO eingeht. Dadurch meine Datenbank sauber halten, Suchkundenaktualisierungen machen. Was du gerade gesagt hast, Newsletter schreiben. Touchpoints schaffen, um einfach dann immer wieder im Gespräch zu bleiben. Marktberichte, warum gibt es so wenig Marktberichte da draußen?
Warum gibt es so viele langweilige Marktberichte da draußen?
Okay, Ja.
Also Marktberichte und Preise gibt es da draußen schon deutlich mehr, als jetzt vielleicht oder als es aus deinem Satz herauskommt. Das Ding ist nur, die sind meistens halt sehr, sehr steif, sehr, sehr unpersönlich und so weiter. Man muss da noch unterscheiden zwischen den gedruckten und den Online-Varianten. Die gedruckten Varianten, die sind meistens noch deutlich besser, weil dort immer so ein bisschen der persönliche, der regionale Touch drin ist. Auf den Webseiten werden einfach irgendwelche Diagramme, Zahlen, Tabellen rausgeblasen, die keine Sau versteht, die zwar schön sind, vielleicht auch für Google oder was auch immer, aber für den Endanwender fast nicht verständlich. Und was man dann, man scrollt durch die KI-generierten Texte, du hast dann die ganzen Diagramme und so weiter. Boah. Und dann... Also ich gucke dann halt und dann denke ich mir so, ja, und wann fragst du jetzt mal den Lesenden, ob er mit dir Kontakt aufnehmen will? Oder wann bringst du ihn mal zum Handeln? Oder ist das jetzt hier einfach nur eine Tageszeitung, die, oh ja, ist ja nett, okay, fertig. Also das fehlt tatsächlich sehr, sehr oft, dass die Leute, also auch in Social Media, wenn ich keinen Call to Action mit integriere, dann ist das ein sinnloser Post. Das ist einfach so. Dann ist das klar, man kann Brandwahrnehmung und so weiter, aber das wird überschätzt. Also ich muss die Leute auch irgendwie dazu bringen, dass sie mit mir Kontakt aufnehmen können. Der Karl Kratz hat damals Sinnvolles gesagt, muss der Mensch nicht denken, kommt er ins Handeln. Und wenn ich so eine Preisseite sehe, und ich biete ihm nicht an, dass er was tun kann, dass er spielen kann, zum Beispiel eine Wertermittlung oder ein Kontaktformular, was schön gestaltet ist und was im Prinzip den oder eine Terminvereinbarung, eine direkte, dann ist diese Seite tendenziell wertlos. Dann kann ich die auch vom Netz.
Also der klassische Call to Action, der geht einfach nicht weg, ne? Der wird nicht, kommt nicht außer Mode, so ein klassischer Call to Action.
Wir wollen ja die Leute in unser CRM haben. Weil nur dort kann ich sie bespielen, dort kann ich was mit denen machen. Wenn die nur bei mir auf der Webseite sind und da nur gucken, bringt uns das null. Ja, und deswegen ist halt, also deswegen schimpfe ich ja auch mit meinen Kunden, wenn die Webseite nicht ganz so ist, wie sie sein könnte. Wenn sie es dann umsetzen, klappt es auch meistens. Wenn sie es nicht umsetzen, ja, da kann ich dann halt auch nicht mehr viel machen. Aber wenn die Leute auf der Webseite ankommen, und sie werden nicht geleitet, dass sie was tun, dann werden sie es auch nicht tun.
Das ist schon dieses Thema, wo wir schon wo wir beide, glaube ich, ohne Mikrofon drüber gesprochen haben, so eine Website wirklich so aufzubauen, dass sie der Psychologie entspricht. Ne? Dass man wirklich weiß, okay, ich gehe jetzt von da nach da und was soll ich als Erstes sehen, was als Zweites?
Das und immer halt mit dem Hinblick, dass er dann was tut am Ende.
Ja. Und wieder so eine Internetseite darf halt auch einen ganz klaren Call to Action direkt auf der allerersten Seite haben. Also, entweder jetzt die Immobilie bewerten oder sie suchen eine Immobilie oder, damit man da gar nicht lange scrollen muss, weil eine Internetseite ist kein verlängerter Ego-Ständer, sondern eine Internetseite, eine Internetseite muss halt einem Zweck dienen. Eine Internetseite hat man nicht, um sie zu haben, sondern sie soll ja was bringen. Ne?
Das ist ja wie ein Flyer oder sowas, wo ich. Sorry, jetzt habe ich dich. Das ist wie ein Flyer, wo ich keine Telefonnummer drauf drucke oder keinen QR-Code oder sowas. Noch nicht mein Namen oder sowas, dann ist es halt auch. bringt nichts. Ist genau dasselbe.
Das Thema Flyer müssen wir gleich nochmal. Ich habe was vorbereitet, ich habe mir was aufgeschrieben und ich schreibe mir jetzt sogar nochmal was auf, weil ich da gleich nochmal drauf zurückkommen möchte mit dir. Flyer und Telefonnummer. Bitte für dich auch im Hinterkopf behalten. Also, warum geht's mir? Ich will hier weder den Scout verteidigen, noch den Scout bashen, noch sonst irgendwas, weil, wie du gesagt hast, im Grunde ist es mir vollkommen egal. Ne? Ich will einfach nur mal diese Doku ein bisschen in die Perspektive setzen und gucken, was kann man vielleicht draus lernen. Draus lernen kann man, glaube ich, das Thema Lead-Generierung selber in die Hand zu nehmen, weil dann das Thema Vermarktung auch leichter wird.
Unabhängiger lernen, von externen Quellen, egal wie die heißen.
Vollkommen egal, Leads kaufen von wo auch immer. Niemals nur von einer Quelle. Also jemand, der nur Scout-Leads kauft, der nur Wattfox-Leads kauft, der nur Immowelt-Leads kauft. Auch das halte ich für falsch. Verschiedene Leads performen in verschiedenen Regionen anders, verschiedene Leads performen mit verschiedenen Menschen anders. Das ist ja immer ein Riesenunterschied. Und da einfach mal durchtesten. Sich einfach mal durchwuseln. Und was ich glaube, was jeder mitnehmen kann, ist Daten nutzen, um selber Geld zu verdienen. Also die eigenen Daten. Und genau da, fast wie geplant, Daten nutzen, um Geld zu verdienen. Das Thema Marketing, Flyer, Telefonnummer, was ich mir gerade aufgeschrieben habe. Wir haben es ja relativ einfach, mit QR-Codes zu messen, woher kommt ein Lead, theoretisch. Also verteilst du einen Flyer mit einem QR-Code und hast eine Landingpage hinter. Eine Landingpage, für alle, die da gerade noch nichts mit anfangen können, ist eine dedizierte Seite im Internet, die nur dieser Kampagne dient, quasi.
Ich erweitere das mal ganz kurz.
Da kam jemand über diesen Flyer.
Ja.
Ja, bitte, das ist eh dein
Thema. Jetzt muss ich, damit man das aber auch sieht, dass der über den QR-Code kommt, werfe ich mal das Thema UTM-Parameter mit ein. UTM-Parameter sind im Prinzip drei Sachen, die man der URL hinten dranhängt. Und dann kann man das zum Beispiel mal meinem Analytics, egal ob das Matomo, Google oder was auch immer ist, kann ich dann sehen, quasi der kam über den QR-Code und so weiter, über die Kampagne. Lohnt sich generell bei QR-Codes immer zu machen, egal wo die sind, ob die auf dem Auto sind, ob die auf dem Bus sind, ob die auf der Litfaßsäule hängen, Kinowerbung oder was auch immer, immer mit UTM-Parametern arbeiten, weil dann kann ich das relativ gut und einfach rausholen. Es lohnt sich auch bei E-Mails übrigens, ne? Also dass ich sehe, über welche Kampagne, über welche E-Mail kam der denn? Kam der über mein E-Mail-Footer? Kam der über eine Aktion in meinem Newsletter oder was auch immer? Das kann ich da wunderbar drüber auswerten und dann natürlich auch wieder bestimmte Sachen pushen. Ne? Wenn ich sehe, ah, das läuft ganz gut, das Thema oder der Teil, dann kann ich das halt pushen.
Ich übersetze das mal ganz kurz, wenn ich darf.
Natürlich.
Also ich mache es tatsächlich so, wenn ich meine Webinare halte, die CRM-Praxis, dann habe ich immer verschiedene Links. Auf Instagram teile ich einen anderen Link als auf WhatsApp. Auf LinkedIn teile ich einen anderen Link. In meinem Newsletter teile ich einen anderen Link. Alle führen zu der Webinarseite, aber genau mit diesem Parameter, der dahinter steht, da steht einfach nur /WhatsApp hinter. Oder Fragezeichen WhatsApp ist es, glaube ich. Und dadurch kann ich halt genau sehen, worüber melden sich Leute an. Also ich kann genau sehen, welcher Kanal funktioniert und kann da natürlich meine Marketingaktivitäten dann entsprechend hinschiften. Das heißt also, wenn ihr irgendwie auf einem Bus, wenn ihr einen Bus bedruckt, packt einen QR-Code dran mit dem Parameter Bus dahinter. Das kann eure Marketingagentur euch dann einrichten oder der Robert, damit ihr sehen könnt, hat die Buswerbung überhaupt konvertiert.
Der Robert würde das allerdings ein bisschen professioneller machen, damit wir das auch wirklich sehen. Und dann heißt es halt nicht nur Bus, sondern dann heißt es UTM-Content, UTM-Medium, UTM-Campaign und UTM-Source, weil ansonsten sehen wir das in unserem Analytics nämlich leider nicht.
Ja, aber ich versuche es ja so einfach wie möglich zu erklären.
Na gut. Nein, aber lohnt sich. Wer dazu mehr wissen will, gerne melden. Da gibt es auch Tools für, die das machen. Und jede ordentliche Marketingagentur, die irgendwas ansatzweise mit online macht, sollte das eigentlich von sich aus auch tun.
Aber das ist ja mit Flyern. Das ist jetzt total einfach. Wenn ich jetzt keinen QR-Code drauf habe, sondern eine Telefonnummer, kann ich das tracken?
Natürlich.
Aber also, wie?
Die einfachste Möglichkeit wäre, eine eigene Telefonnummer dazu intern quasi freizuschalten. Wenn ich eine Telefonanlage habe, dann könnte ich mit Nummernblöcken hinten arbeiten und dann kann ich halt sagen, okay, die 719 ist für den Flyer oder was auch immer reserviert und dann kann ich ja halt tracken, wie viele kommen über diese Nummer rein. Wenn ich keine Telefonanlage habe oder ähnliches, gibt es Anbieter wie zum Beispiel Matelso. Da kann ich ein Call-Tracking machen, da kriege ich auch eine Telefonnummer, die haue ich quasi dann auf den Flyer und so weiter und dann wird darüber das Ganze gemessen. Im Online-Marketing kann ich sogar so weit gehen, dass ich darüber quasi auch wieder eine eigene Telefonnummer kriege. Und wenn Leute über Werbung zum Beispiel oder über einen bestimmten Parameter auf meine Webseite gehen, wird die Telefonnummer, die auf der Webseite steht, ausgetauscht durch die von Matelso, sodass selbst wenn die auf der Webseite draufklicken auf die Nummer, kann ich quasi tracken, dass die über diese Maßnahme kam. Also da gibt es Anbieter
für. Wenn
ich
über den Flyer auf eine Website komme, über Flyer auf Website und dann wird da die Nummer entsprechend so getauscht, dass trotzdem weiter sichtbar ist, er kommt über den Flyer.
Genau. Also solche Sachen sind dann zum Beispiel mit Mattel so. Da gibt es aber wahrscheinlich noch einen Haufen anderer, aber das ist jetzt der, wo ich kenne, dass der auch gut im Einsatz ist. Kostet natürlich ein bisschen Geld. Also es lohnt sich jetzt nicht, wenn ich das ein, zweimal im Jahr mache, aber wenn ich das regelmäßig mache, dann kann sich das lohnen.
Ja, aber das ist ja genau das Thema. Darüber generiere ich ja nicht nur Leads, sondern darüber kann ich ja dann nachher auch mein Marketing steuern. Und auch da wieder das Thema, was wir lernen können von großen Konzernen. Effektiv arbeiten. Also nicht Marketing mit der Gießkanne irgendwie über dem ganzen Dorf ausstreuen, sondern wirklich gucken, was funktioniert nicht. Und wenn ich das alles so tracken kann, dann habe ich wieder die Daten in meinem CRM und kann in meinem CRM damit machen, was ich möchte. Und kann dann entsprechend die Leute ansprechen, so wie es ihnen passt.
Zum Thema Tracking und also Flyer. Das,
und damit, ja.
Wir haben ja ein leichtes Leck im Odenwald. Zum Thema Flyer und Tracking. Ganz oft hatte ich auch noch gehört, dass, ja, aber wenn du Flyer hast, dann werfen doch die Kuriere oder wie man es nennt, also die Verteiler, die werfen es dann einfach irgendwo Mülleimer und dann weg ist es oder sowas. Und da kam dann auch schon mal, ja, gib dir doch ein AirTag mit. Ja, somit kann ich dann auch. Somit kann ich dann prüfen, wo waren die und so weiter und hat es geklappt oder nicht. Also scheint bei einigen funktioniert. Also es ist keine Idee von mir, ich weiß nicht, von wem ich sie habe, aber die habe ich gehört. Fand ich jetzt nicht so schlecht, tatsächlich.
Über Datenschutz und Persönlichkeitsrechte reden wir beim nächsten Mal.
Er macht es ja aktiv.
Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe, als ich 12, 13 war, auch Flyer verteilt und diese klassischen Prospekte, ne, von Kaufland, Metro und was weiß ich nicht alles. Ja, die sind auch nicht alle in den Briefkästen gelandet.
So, so.
Ja,
ist das, ich glaub, das ist schon verjährt? Oder?
Ja, ich glaube, das ist verjährt. Das müsste verjährt sein mittlerweile. Ansonsten darf sich der Verlag gerne melden, die 3,70 Mark die Stunde würde ich zur Not auch heutzutage dann zurückzahlen wollen. Das wäre okay für mich. aber ganz wichtig, also jetzt mal um das Thema, um da so eine kleine Klammer drum zu machen. Was mir wichtig ist, was wir daraus lernen, ist A, es gibt Wege, um ohne Portale zu arbeiten. Mhm. Gibt Makler, die es sehr erfolgreich tun. Wenn ich das aber nicht will und nicht kann, was vollkommen legitim ist, dann bitte zumindest davon lernen. Nutzt eure Daten. Macht euch nicht abhängig. Generiert eure eigenen Leads. Kümmert euch darum, dass ihr so weit wie möglich nicht von einem Player abhängig seid. Und dann sind wir, glaube ich, ganz weit vorne dabei, wenn wir das schaffen. Prozessautomatisierung nutzen, Marketing machen, Technologie und Menschlichkeit irgendwie zusammenbringen, damit ihr einfach da reinkommt. Den Link, Robert, du machst ja bei uns die Shownotes. Ich würde dir den Link zu dieser Doku gleich trotzdem gerne mal schicken,
ja,
dass du den vielleicht mit in die Shownotes packst.
Packe ich mit rein.
Falls die jemand nicht gesehen hat, kann man sich gerne mal angucken. Ich glaube, die ist ganz spannend. Das kann man mal tun. Hast du schon dein Traumhaus losgekauft?
Mein Traumhaus los? Nein. Ich habe Lotto gespielt.
Was ich so an dir mag, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, du wohnst auf deiner kleinen Insel.
Naja,
die Insel also, der Glückseligkeit. Es wird auch wieder ein Traumhaus auf Mallorca verlost, sehe ich gerade. Für 2 Millionen Euro, also ein Los für 5 Euro.
Ach, dieses komische Zeug gewinnen. Auf Instagram und so weiter, wo irgendwelche Influencer, da irgendwie da reinbrüllen. Leider auch der Mr. Unreal Estate. Ist das echt? Ich dachte, das wäre einfach nur Abzocke und Scam.
Nein, das ist doch Robert. Jetzt gewinn doch mal echt? Dein Vertrauen in die Menschheit wieder.
Ja, nee, ich dachte ja, immer, das wäre.
Ist das echt.
Ah, okay. Also ich kann da ein Haus für 2 Millionen gewinnen.
Ja, für 5 Euro los.
Aha.
So, das ist eine schöne Aktion. Du hast doch kein Los gekauft, ich auch nicht.
Nee.
Alleine,
weil ich überfordert wäre mit den Unterhaltskosten. Da hast du dann 2 Millionen Haus und kannst dir nicht leisten, da irgendwie mal das Licht anzumachen oder so.
Ich wollte ja, die Grundsteuer würde mich schon fertig machen oder die Poolpflege und sowas.
Ja, das sind so die.
Achso, nee, ich sehe gerade, man bekommt sogar noch dazu 150.000 Euro in bar. Hm.
Ja, aber, also tut mir leid, Thema, es klingt nach Scam. Tut mir leid. Also das ist. Es ist.
Ist es nicht, kann ich wirklich versichern? Ist es nicht? ich habe, stehe nicht damit nicht in Verbindung, aber ich will jetzt einen Punkt machen an der Stelle. Das ist ja von Lotto 24.
Ach echt?
Also tatsächlich auch seriös. Ja, ja. Was ich aber dazu sagen möchte, das Thema, wenn es zu gut, also wenn es kostenlos ist, bist du das Produkt und wenn es zu günstig ist, bist du auch das Produkt. Also ich gewinne hier für 5 Euro los, eine 2-Millionen-Euro-Villa plus 150.000 Euro in bar.
Und wo gehen die Daten hin?
Jetzt können wir uns einmal überlegen, wie viele Loseinnahmen wurden da generiert? Bitte?
Na, wahrscheinlich ein Vielfaches, aber wo gehen die Daten dann vielleicht hin?
Was passiert mit diesen Daten?
Ich meine, die wissen dann, okay, das sind Leute, die ein Haus haben wollen. Gut, das ist wahrscheinlich jeder, aber so tendenziell wird ja wahrscheinlich noch ein, zwei andere Sachen abgefragt.
Ich würde mal fast behaupten, dass da vermutlich noch mal eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, ein Alter, einen Wohnort abgefragt wird. Und daraus kann man heutzutage schon verdammt viel machen. Ich gucke jetzt gerade mal was. Also es müssten 2 Millionen Lose, nee, Moment, stimmt nicht. Also wir haben eine Immobilie im Wert von 2 Millionen Euro plus 150.000 Euro. Also haben wir einen Gewinn von 2.150.000 Euro. Da sind wir uns erstmal einig, ne?
Oh, nett. Wir machen jetzt auch die Mütze und Glatze Lotterie. Ihr spendet uns 30 Cent. Nein. Also wie gesagt, ich dachte tatsächlich, also ich bin jetzt gerade überrascht, dass es tatsächlich seriöser Anbieter anscheinend ist, aber ich habe es immer weggeklickt, weil ich dachte, was ist denn das für ein Betrug da? Also auch die Aufmachung mit den ganzen Leuten da, die da irgendwas ins Mikrofon plärren, nee, nicht mein Ding. Also da kriegst du nicht.
Also wieder, da geht auch die deutsche Knochenmarkspende ist da mit drin und das Nordsee-Traumhaus wurde ja auch schon verlost. Und also es ist ganz, ganz viel wirklich, was da drin ist. Ich habe gerade mal grob gerechnet, also da nochmal zum Thema, wenn etwas günstig ist, bist du das Produkt. 430.000 Lose müssten verkauft werden, damit das Ding plus minus null geht. Machen wir mal 500.000, haben wir noch ein paar Marketingkosten mit drin. Und glaub mir, dafür werden Millionen Lose verkauft.
Mhm.
Da bin ich mir ganz sicher. Also ich bin mir ganz sicher, dass da Millionen Lose verkauft werden.
Es bedient halt einen Wunsch und von daher, ja.
Genau, es bedient ein niederes Bedürfnis, den Wunsch nach einem Haus auf Mallorca. Den Punkt, den ich damit machen wollte, ist einfach nur, wir entscheiden ja, wo unsere Daten hingehen.
Das ist richtig.
Wir entscheiden.
Größtenteils, ja.
Wer diese Sachen bekommt. Größtenteils.
Also wer da auch über Silvester, nicht über Silvester, über die Weihnachtstage oder zwischen den Jahren mal Zeit hat, empfehle ich auch mal die Doku, nicht die Doku, den Vortrag von David, oh Gott, auf YouTube einfach mal eingeben, der Xerox Drucker Fail. Beziehungsweise Pünktlichkeit ist eine Zier. Da geht es um die Deutsche Bahn. Und dann gibt es noch Spiegelmining. Und da sieht man mal, mit welchen minimalen öffentlichen Daten man schon Erkenntnis rausziehen kann. Also der hat zum Beispiel nur, dass er mal ein Jahr lang die Spiegelseite getrackt, also geladen, analysiert hat, hat er im Prinzip gesehen, wer mit wem Verhältnis hatte. Und wenn wir überlegen, mit welchen Daten oder welche Daten wir insgesamt zur preisgeben oder zum Teil auch sehr lax umgehen, das ist ja noch viel mehr. Dort geht es nur um Artikel, die irgendwelche Leute geschrieben haben, also die Autoren dort. Und trotzdem lässt sich da schon so viel ableiten. Also es ist manchmal ganz im Wahnsinn. Ne? Deswegen muss man auch die Leute halt gerade mit den Lead-Rechnern und so, Lead-Generatoren, also die Wertermittlung, muss man halt gucken und überzeugen, wie kriegt man die Leute dazu, einem zu vertrauen und das auszufüllen. Ne? Es einfach zu halten, aber auch das Vertrauen zu haben, dass sie ihre Daten eingeben.
Und genau das Thema wieder Vertrauen ist ja genauso, wie wir letzte Woche auch gesagt haben, ne? Vertrauen im Vertrieb und das spielt da auch wieder rein. Okay. Spannend. Und du hast also, gut, ich kaufe mir jetzt noch ein Los. Weißt du, so eine 2 Millionen.
Kaufst mir eins mit. Wobei, also Mallorca wüsste ich jetzt nichts mit anzufangen. Wenn, dann müsste es Madeira sein, aber okay. Ich habe auch noch
überlegt. Entschuldige bitte, dass das jetzt das Falsche ist.
Kannst du mal fragen, vielleicht gibt es auch eins auf Madeira, aber das ist günstiger. Ich habe auch noch einen Link. Und
ich frage mal bei Lotto24 nach.
Also auf verschiedenen Portalen, es wurde jetzt immer wieder aufgenommen, aber da ging es um das ganze Thema Google-Tests mit Anzeigen für Häuser zum Verkauf erschüttern Immobilienaktien. Zillow, CoStar, Rutscher. Ging im Prinzip darum, also auf Google kann ich schon seit Jahren Werbung machen mit meinen Immobilien und so weiter. Das geht auch dynamisch. Das mache ich auch schon lange. Das funktioniert auch wunderbar. Hier ging es aber um das ganze Thema, was ich zum Beispiel schon mit Reisen habe, mit Automobilen, also wie es mit Autos machen kann, dass ich dann auch suchen kann und so weiter. Also auch so ein bisschen das Organische, dass ich nicht unbedingt Werbung schalten muss, damit ich damit angezeigt werde und sowas. Also richtig prominent halt. Und das Witzige, oder das nicht das Witzige, aber das Spannende war, dass hier zum Beispiel die CoStar Group, die Homes.com besitzt, fiel um 7,8% und steuert auf den niedrigsten Schlusskurs seit Juli 2022 zu. Oder Redfin fiel um 4,7%. Zillow als einer der größten Anbieter, Marktplätze in den USA für Immobilien, 10,8% gefallen. Also, es wird spannend, wenn das auch bei uns dann irgendwann kommt, wie die Portale darauf reagieren, welchen Einfluss das tatsächlich hat. Ich denke, es wird einen großen Einfluss haben. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt den, den wir uns erdenken vielleicht, weil am Ende des Tages, ja, die Suche nach Immobilien ist natürlich ein großer Teil, den zum Beispiel jetzt ein Scout bedient oder auch ImmoWelt, aber das Ökosystem der Links und Rechts ist ja so groß inzwischen mit den ganzen Firmen, die aufgekauft wurden und so weiter, dass es ja nur ein Teil von dem Ganzen ist. Also es wird einen Dämpfer geben, glaube ich, wenn das kommt. Für die Konsumenten wäre das toll, weil wir einfach noch eine Möglichkeit mehr haben. Ja.
Nehme ich nochmal ganz kurz mit. Also Google, ich google dann quasi einfach nur noch Immobilien Bodensee und
genau.
dann
kriegst du direkt
in
den Ergebnisse.
Shopping-Bereich die Anzeige.
Genau. Das ist ja das Gleiche auch mit dem, was ChatGPT und so weiter macht. Also die ganzen KI-Suchen, die integrieren ja jetzt nach und nach auch Shopping-Ergebnisse. Und ich meine, ob ich jetzt eine Immobilie shoppe, ob ich ein Auto shoppe, ob ich Geschenke shoppe, ob ich mir mein T-Shirt shoppe oder Schuhe, ist ja völlig wurscht. Am Ende ist es ein Produkt, was ich dort anbiete. Wie gesagt, auf Social Media und so weiter, auch auf Google mache ich das ja schon seit Jahren. Also für meine Kunden, ne? Eben abseits der Portale, gerade auf Social Media funktioniert das wunderbar. Bei Google kann ich es halt auch nochmal, wie gesagt, dynamisch in meinem CRM freischalten und dann geht das hoch auf die Portale, also auf Google oder Meta. Und das jetzt aber organisch auch noch mit drin zu haben, ist natürlich mega spannend. Also, dass ich halt wirklich da nochmal selber mit meinen Immobilien aus meinem CRM von meiner Webseite da ordentlich gelistet werde, dass es eine Suche gibt und so weiter, das ist ja dann wirklich eigentlich fast schon ein Frontalangriff auf die ganzen Plattformen. Und ja, also ich bin gespannt, wann das kommt. Es würde nochmal das ganze Spiel ein bisschen verändern. Ich müsste dann halt dafür sorgen, dass meine Immobilien da auch gefunden werden. Ich müsste sie im Prinzip ordentlich zur Verfügung stellen, aber da gibt es ja technische Möglichkeiten, auch jetzt schon. Und ja.
Jetzt lass mal das Ganze nochmal einen Schritt weiter denken. Das heißt, wenn Google quasi diese Shopping-Ergebnisse der Immobilien hat, sind wir aber genau an dem Punkt, dass man eben dann auch sagen kann, jetzt kann ich bei ChatGPT, die ja mehr oder minder auf dieselbe Datenbasis zurückgreifen, dann einfach über ChatGPT mir eine Immobilie raussuchen.
Na, das heißt, das mit der gleichen Datenbasis, das muss man jetzt mal zurücknehmen. Das ist jetzt nicht ganz so. Vom einfachen Verständnis her, ja. Auch bei ChatGPT, so wie wir es auch bei Meta machen, so wie wir es bei TikTok machen können, so wie wir es bei Google machen können und so weiter. Ich stelle die Immobilien, also die Produkte einfach in einem standardisierten Format zur Verfügung und dann wird es da im Prinzip integriert. Also, dass der sich das selber raussucht, okay, kann ich mir fast nicht vorstellen, weil da passieren einfach zu viele Fehler und zu viele Webseiten sind noch nicht dafür gemacht, dass sie eine Maschine ordentlich verstehen könnte. Weswegen wir auch viel Kontextfehler in den ganzen KI-Suchen haben. Da sind Leute miteinander verheiratet, nicht weil sie miteinander verheiratet sind, aber in der Quelle stehen sie sehr nah beieinander.
Okay. Ja, glaube ich, glaube ich. Also nochmal, die Daten sind ja nicht perfekt, aber nutzt die Daten, generiert selber Daten und habt viel Spaß damit. Robert, wir haben jetzt hier fast wieder eine Stunde geredet. Ich bin ganz ehrlich, wir haben den 23.12. Ich glaube, wir machen Schluss, oder?
Jetzt müssen wir noch entscheiden.
Oder hast du noch irgendwas, was du mit mir besprechen möchtest?
Nee, heute? Das heute zwei Fokusthemen fand ich mal ganz gut. Können wir denn fürs nächste Mal uns mitnehmen, dass wir uns wieder zwei, drei Links raussuchen? Ich wünsche dir und deiner Family auf jeden Fall ein tolles Weihnachten, jetzt schon mal. Dann gucken wir mal, ob wir nächste Woche was machen und spätestens aber übernächste Woche wieder.
Nein, Robert.
Du bist im Podcast, wenn du nickst, dann musst du auch dazu sagen, ich nicke gerade, sonst sehen das die Leute nicht.
Nein, wir machen nächste Woche auf jeden Fall einen Podcast, also das ziehen wir jetzt durch.
Sehr gut.
Abonnieren.
Wenn ihr uns ein Geschenk machen wollt, dann gerne einfach abonnieren, uns weiterempfehlen und gerne auch eure Fragen oder Andi, Robert, quatsch mal über das Thema. Ich meine, wir sind ja noch in der Findungsphase, das ist Folge 4. Oft sagt man so im Podcast, nach 10 Folgen hat man sich so eingegroovt. Merkt man vielleicht, dass wir noch ein bisschen wirr sind an manchen Stellen. Inzwischen, wir sind bei Folge 4 und Andi hat schon fast einen Redaktionsplan. Also wir entwickeln uns und es macht auf jeden Fall einen Haufen Spaß und ich glaube, dass wenn dann auch wir bei Folge 11 sind, spätestens wird es richtig cool.
Da bin ich mir sicher. Also frohe Weihnachten dir sowieso, Robert, euch allen auch. Falls ihr das Ganze jetzt hier im März hört, hoffe ich, ihr hattet frohe Weihnachten. ja, kann ja sein. Aber alle, die es jetzt irgendwie live hören, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Genießt es. Wir hören uns nächste Woche nochmal zum letzten Mal in 25. Aber bis dahin erstmal alle ganz ruhig kommen. Ab in die Donnerkuppel, das heißt Jogginghose an, ab auf die Couch und nicht mehr bewegen.
Muss gekocht werden.
Das muss der Plan sein. Robert, danke dir für alles, was dieses Jahr passiert ist. Danke euch allen für das, was dieses Jahr so passiert ist, die guten und schlechten Dinge. Alles hat dahin geführt, wo wir gerade stehen. Ich glaube, das, wo wir gerade stehen, ist ganz cool. Und was wir mit dem Podcast machen, genau, das wird sich finden, Robert. Wir sind auf einem guten Weg.
Definitiv. Also dann.
Viel Spaß.
Schöne Weihnachten.
Passt auf euch auf. Genießt die Zeit. Ciao.